Im Internet gucke ich immer gerne nach Bildern. Und wir haben hier von der Züricher Kapellenbrücke ein Bild. Und zwar, das ist in diesen Giebeln. Wenn man die Brücke durchgeht, dann sieht man alle 6-8 Meter in dem Giebel solch ein Dreiecksbild. Das ist bei einem großen Brand, das sind mehrere Brücken, und es ist bei einem großen Brand sehr viel kaputt gegangen. Man hat jetzt das rekonstruiert und das ist ein Bild, was wir hier sehen, ja, und zwar die Versuchung Jesu. Es ist etwas ungewohnt, diese Dreiecksbilder, ja. Aber ich denke, das ist auch so okay. Gut. Schüler werden getestet. Der Lehrer verteilt ein Blatt, Vokabeln, ein paar grammatische Sachen. Ja. Und das große Problem ist, wer gelernt hat, dem ist es kein Problem. Aber wer den Fußball mehr liebt als die Vokabeln, der hat bei so einem Test schlechte Karten. Dann nützt es auch nichts, wenn man das Vokabelbuch beim Schlafen unter das Kopfkissen legt. Soll ja auch manchmal wirken. Test ist schlimm. Studenten werden geprüft, der Professor stellt Fragen, das Fachgebiet muss genauestens sitzen. Leider bestehen immer wieder Meinungsunterschiede zwischen Professor und Prüfling. Eine Prüfung ist schlimmer als ein Test. Lehrer werden visitiert, der Schulrat, ich hatte das nie, einmal kam der Rektor. Aber wenn dann der Schulrat sich ankündigt und die Schüler außer Rand und Band sind, dann hofft man doch, dass das Ergebnis noch reicht zur Beförderung. Visitation ist schlimm. Jetzt werden aber Gläubige nicht nur getestet und geprüft, sondern visitiert, sondern sie werden versucht. Versuchung ist das Schlimmste, weil wir es hier direkt mit Gott als dem Versucher persönlich zu tun bekommen. Der Versucher versucht, jeden vom Kreuzweg abzubringen. Er hat nichts gegen Religion, ein paar fromme Worte, kein Problem. Er hat nichts gegen Frömmigkeit, die so ein bisschen an einen lieben Gott glaubt. Er hat auch nichts gegen Innerlichkeit, so den Gott in sich irgendwie zu suchen und sich mit sich selber zu beschäftigen. Kein Thema. Aber den Glauben an den Gekreuzigten, den soll der Teufel holen. Vor dem Kreuz macht er das Kreuz und deshalb legt er alles darauf an, dieses Kreuz zu verhindern, um uns aufs Kreuz zu legen. Wenn Jesus dem Willen Gottes nicht folgt, dann gibt es keine Nachfolger. Wenn Jesus das Kreuz nicht trägt, dann gibt es keine Kreuzträger. Und wenn Jesus mit seinem Vater über Kreuz kommt, dann ist dieses Kreuzplanspiel endlich durchkreuzt. Zum Teufel noch einmal, wenn das nicht gelänge. Menschen Unmögliches, nein, Teufel Unmögliches, hält er für möglich. Dabei baut er auf das bekannte französische Sprichwort à chacun son prix. Jeder hat seinen Preis. Jeder ist käuflich, jeder fällt schließlich um. Es kommt auf den Kaufpreis an. Jesus auch. Der Teufel pokert hoch, er ist ja nicht dumm, nein. Er hat 6000 Jahre Vorsprung und weiß ganz genau, wie er dich und mich, wie er Jesus vielleicht doch auch, zu fassen kriegt. Nein, er ist kein dummer Teufel, er ist kein armer Teufel, er ist kein kleiner Teufel. Albrecht Bingel, der große Theologe, der Württemberger, sagt, der Teufel ist ein hoher Geist. Wir wollen jetzt einmal Matthäus 4, 1 bis 11 lesen. Und das müssen wir jetzt einfach in diesem gesamten Passions-Emotions-Thema sehen. Leiden Jesu ist nicht erst da, wo er am Kreuz hängt. Leiden Jesu fängt schon viel, viel früher an. Ja, nicht? Und deswegen haben wir jetzt es mit der Versuchung, das Leiden in der Versuchung. Und wir lesen einmal, möchte jemand von euch lesen? Sonst lese ich es, also ich kann lesen. Also ich lese mal. dem Teufel auf die Schliche kommen. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich runter, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt und die Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Wir merken, der Teufel redet fromm. Ich habe noch ein wenig Einleitung dazu, bevor ich dann zu meinen drei Punkten komme. Er hat eine orthodoxe Theologie. Alle Register der Logik kann er ziehen. Jede Tonart der Schmeichelkunst steht ihm zur Verfügung. Seine Ansichten sind einsichtig und durchsichtig. Alles für dies eine, nur nicht das Wort Gottes ernst nehmen. Nur Jesus als Sohn Gottes nicht akzeptieren. Nur sein, kein Kreuz anstreben, nur kein Kreuz. Wird Jesus fallen? Wird Jesus weich? Wird Jesus eingekauft? Wenn er zum Vasallen des Teufels wird, dann gute Nacht. Warum geschah das? Wir müssen ein bisschen vorschauen. Wir haben jetzt hier im Vorfeld die Taufe Jesu im Jordan gehabt. Und dort hat sich etwas ereignet. Der Himmel öffnet sich, nicht zum Regenguss, auch nicht zum Sonnenschein, sondern da kommt ein Wort. Dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Hatte Jesus sich durch die Taufe bereit erklärt, diesen Erlösungsweg zu gehen, der ihn nach Gethsemane und auch nach Golgatha führen sollte, so hat er daraufhin das Zeugnis des allmächtigen Gottes, das Wohlgefallen, das Göttliche jetzt bekommen. Und jetzt musste sich noch der Macht der Finsternis gegenüber erzeigen, dass Jesus wirklich der Erlöser ist. Würde er dem Teufel gegenüber sich bewähren, oder würde er bei der ersten Probe, wie Adam im Paradies, verlieren? Auch auf Adam ruhte das Wohlgefallen Gottes. Wir haben ja die Bewertung, ja, exzellent, sehr gut, Stempel drauf. Aber als die Probe kam, versagte er und fiel. Bei der allerersten Probe ist er durchgefallen. Und sie war ja vergleichsweise mit dem, was wir jetzt hier bei Jesus sehen, eigentlich ja leichter, viel leichter. Mitten in allem Überfluss des Paradieses sollte nur noch ein einziger Baum sein, wo sie nicht essen durften. Wie anders war jetzt die Versuchung Jesu in der Wüste? Nicht nur, dass er in der Wüste Hunger litt. Er wurde 40 Tage, heißt es ja, vom Teufel versucht, wie Lukas uns das sagt. Ehe der letzte Entscheidungskampf kam, hat ihm der Feind 40 Tage lang zusetzen dürfen. Boah, da wären wir alle schon längst aus der Kurve rausgeflogen. Bei der ersten Kurve hätten wir uns... Ja, wären wir schon... Ehe der letzte Entscheidungskampf antrat, ja, bis Jesus endlich nach Leib und Seele völlig erschöpft war. Also es ist nicht nur so diese drei Momente, die wir hier von Matthäus präsentiert bekommen, sondern 40 Tage vorher war das Schauspiel schon in der für uns nicht, soll ich sagen, nachvollziehbaren, aber doch nachvollziehbaren Welt schon passiert. Und dann jetzt dieser letzte Vorstoß. Nun dachte der Teufel, ha, jetzt habe ich leichtes Spiel, den kriegen wir. Denn er musste unter allen Umständen verhindern, dass Jesus den Erlösungsweg gehen wollte. Seine Macht und Herrlichkeit über der Welt stand ja jetzt in Frage. Wenn Jesus die Erlösung vollbringt, dann hat er ausgespielt. Und das weiß er. In drei Anläufen versucht jetzt dieser böse Feind, Jesus aufs Kreuz zu legen. Wir haben die drei Punkte hier auf dem Zettel. Der Fleischesweg, der Not. Man könnte auch sagen, der Ort maximaler Hilfe. Dann der Hochmutsweg der Beliebtheit. Der Ort maximaler Beliebtheit. Und ein dritter Punkt, der Herrlichkeitsweg der Macht. Der Ort maximaler Macht. Wir gehen zum ersten Punkt. Der Fleischesweg der Not. Jetzt muss man sich mal vorstellen, Jesus ist ja gar nicht, wie soll ich sagen, zum Urlaub in die Wüste. Wenn man sagt, komm, immer ein bisschen Ruhe, ja, vor dem Sturm, ein bisschen Ruhe tut ganz gut. Nein, der Geist Jesu führt ihn in die Wüste. Das will uns schon was sagen. Das heißt, Jesus wird von Gott auf die Probe gestellt. Das haben wir am Anfang gehabt. Und dort wird er, ja, Wüste, was ist das? Meine Frau und ich, wir waren mal in Tunesien und da ist klar, wird man auch in die Wüste geführt. Ja, am Anfang ist das interessant. Und man guckt und guckt und denkt, was ist hinterm nächsten Hügel? Auch wieder nur Sand. In den nächsten Hügel, man passt auf, dass man nicht zu weit geht. Ich sage schon, nee, nicht so weit. Ja, weil man dann die Orientierung verliert. Das ist so. Die Wüste ist grauenhaft. Die Wüste ist ein Ort, das sagt Friedrich Nietzsche, die Welt ein Tor zu 1000 Wüsten, stumm und kalt, was ich verlor, macht, ja, was ich verlor, macht nirgends Halt. Ich bin zur Wüstenwanderung verflucht. Das ist der Ort der Dämonen, der Ort der Verzweiflung, der Ort der Anfechtung. Und genau das sehen wir 40 Tage jetzt. Das ist das. 40 Tage. Und dann kommt der Versucher, um ihm den entscheidenden Stoß geben zu wollen. Jetzt könnte man sagen, ha, jetzt ist die Festung sturmreif. Jetzt haben wir so lange rumgeballert, der wird doch wohl umfallen. Und so unerwartet kommt dieser Versucher gar nicht in unserem Leben. Der ist immer eine Handbreit neben uns. Und wenn wir nicht aufpassen, Dann ballert er uns eine, dass wir nicht wissen, wo wir noch stehen. Wenn wir nicht auf diesen Kampf immer vorbereitet sind. Wenn Jesus 40 Tage von dem Teufel dort in der Wüste schon mal versucht wurde, dann werden wir nicht davon kommen. Ja, das ist einfach so. Und dann heißt es, er hungerte. Es kam ja nicht sofort erkennbar, ja, dass man hätte sagen können, hier so mit Hörnchen und so weiter. Nein, der Teufel kommt auf zweierlei Gestalt. Einmal in der 2. Korinther 11, als Engel des Lichts kommt der Teufel. Ist ganz toll sieht das aus und ist doch knapp daneben. Kleines Beispiel, vor 3 Jahren war Bremen Evangelisation und man sang dann auch mit Band und so weiter. Und ich ging dann raus zum Gebet und ich sagte, die bringen hier einen anderen Jesus. Die waren ganz erschrocken. Die haben immer bloß gesungen, wir tanzen da vor dem Thron und alle möglichen Dinge so nicht und so weiter. Da habe ich gesagt, was sagt Paulus? Sagt er, wir tanzen vor dem Thron umeinander, schunkeln da rum? Paulus sagt, ich will nichts anderes unter euch wissen, als den tanzenden Christus. Nee, keine Widersprüche. Als den Gekreuzigten. Den gekreuzigten Christus. Das ist das. Und das ist der Affront. Das ist der Knaller. Oh, Jesus ist ein bisschen lieb und wir schungeln da oben rum. Das ist doch alles, da kann jeder mit einstimmen. Aber der Gekreuzigte, das ist für den Juden ein Ärgernis und für den Griechen und Römer Schwachsinn. Blöd, gibt's doch gar nicht. Engel des Lichts, sie singen von Jesus. Die guckten mich an, wie käme ich vom anderen Stern. Thomas, was ist mit dir los? Sagte, das ist ein anderer Christus. Wir haben nur zweimal an Timotheus eine kleine Doxologie, eine Herrlichkeitsbeschreibung, ja, und das war's dann. Paulus spricht immer von dem Gekreuzigten. Das müssen wir uns merken. Der Feind greift an drei verschiedenen Fronten an. Frontal, aus dem Rücken, nun irgendwo von der Seite. Ja, oben und unten lassen wir mal. Und jetzt tritt der Versucher heran und sagt, ja, jetzt bist du Gottes Sohn. Und dann kannst du doch auch da den Stein zu Brot machen. Das ist doch kein Problem für dich, oder? Der Vater hat doch den Sohn in die Welt gesandt, Sünder zur Buße zu rufen. Alle Macht und Herrlichkeit ist ihm gegeben. Nicht für sich war er in der Welt. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Er war in die Welt gekommen, dass wir durch diese Güter, die wir bei ihm bekommen, Ewigkeit bekommen. Und jetzt flüstert der Teufel, ach weißt, jetzt musst auch mal an dich denken. Vergiss die Welt, gönn dir was Gutes, dein Auftrag kann doch auch mal ruhen. Aus Steinen soll er Brot machen, das er lebe. Die Wüste hat für dich einen doppelten Sinn. Sie ist einmal einsame Stätte und einmal Notstätte. Gehst du in die Einsamkeit, so hüte dich vor der Sicherheit. Wo du hingehst, da geht der Versucher mit. Und wenn du zu Hause bist, alleine, das haben wir bei David gesehen, nicht? Der hätte eigentlich bei seiner Mannschaft auf dem Feld sein müssen. Und was sieht er da auf dem Dach? Oh, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, die gute Bathseba hätte oder Vorhang zuziehen können oder was weiß ich alles, ja? Fertig? Nein, das war die Anfechtung. In der Einsamkeit, da wo er gar nicht hingehört, dort trifft ihn. Ein alter Einsiedler hat gedacht, oh, wenn ich jetzt ganz raus in die Wüste habe, na bin ich meine Leidenschaft, die ich so in meinem Zorn, in meiner Aufwallung immer wieder herausprügle, die werde ich da los. Der rennt in die Wüste, nun und dann schöpft er irgendwo Wasser. Der Krug fällt ihm um, das erste Mal geht es noch, beim zweiten Mal schöpft er, fällt er wieder um, und haut er den Krug an Stein hin und Scherben. Und dann war ihm klar, der Zorn ist mitgegangen. Den können wir nicht einfach so abschütteln. Ja, auch wenn wir einsam sind und meinen, ach, dann komme ich zu mir selber oder, das ist nicht der Fall. Wie heißt die Front, wo der Kampf zuerst beginnt? Das ist der Mangel, die Not. Jesus sprach ja, oder zu Jesus hat er ja gesprochen, der Teufel, bist du Gottes Sohn? So sprich Steinebrot. Zu dir spricht er vielleicht, die Not ist da. Not kennt doch kein Gebot. Not bricht Eisen und in der Not ist doch Selbsthilfe einmal angesagt. In der Not kann man doch nicht immer die Wahrheit sagen. Er streift dem göttlichen Gebot in Ernst ab und er redet der Teufel zu dir von der Notlüge, wie wenn sie gar nichts wäre. Er redet von dir, in der Not braucht man das gegebene Versprechen doch gar nicht halten. Da sind wir uns doch der Nächste. Er redet dir vor, in der Not braucht man die Grenzen eines fremden Eigentums doch auch nicht beachten. Er redet dir vor, in der Not könnte man die Liebe verleugnen zum Bruder, zu den Eltern. In der Not habe Freundschaft und Barmherzigkeit ein Ende. Jetzt ist doch Selbsthilfe angesagt, Jesus. Das Wunder zum eigenen Nutzen, das kann dir doch keiner verwehren, oder? In einem Sparta waren sie am Kämpfen und es war Gesetz, wer aus der Schlacht flieht, wird mit dem Tod bestraft. Und dann haben sie mit den Thebanern eine heftige Schlacht und Die halbe Mannschaft ist davon gerannt. Und da erklärte der damalige König, an jenem Tage hätten die alten Gesetze geschlafen. Wir wollen uns fragen, ob wir nicht aus nichtigen Anlässen die Gesetze Gottes haben schlafen lassen. Bei Jesus gelingt dieser Angriff nicht. Er lässt sich nicht zum Brotkönig machen. Warum? Bist du Christus, so spricht, dass die Steine Brot werden. Das heißt, wenn du wirklich Christus bist, dann brauchst du doch nicht zu hungern. Wo kommen wir denn dahin? Dann hast du doch die Macht, der Not ein Ende zu machen. Benutzt doch die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Warum hungerst du? Das hat doch der Sohn Gottes überhaupt nicht nötig. Bist du Christus? Eben hat Gott gesagt, dies ist mein lieber Sohn. Wenn du das bist, dann beweis doch das endlich einmal, dass du, zeig doch, dass der Hunger besiegt werden kann. Und das ist ja nicht die erste List des Feindes, dass er Zweifel weckt und zu wecken versucht am Wort Gottes. So hat er es im Paradies gemacht, die Eva, nicht sollte Gott gesagt haben. Eva beteuert, ja, ja, Gott hat gesagt. Und dann fuhr er fort, nur ja, so hat es Gott ja gesagt, aber gemeint hat er ja was ganz anderes. Ja? Er hat das nur darum gesagt, weil er weiß, ja klar, wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr klug und sein wie Gott. Auch hier weckt er Zweifel am Wort Gottes. Bist du Christus? Ist das wirklich wahr, dass du Gottes Sohn bist? Deine Erschöpfung und dein Hunger sprechen aber eine andere Sprache. Aber Jesus durchschaut hier den Versucher. Er sieht diese scheinbare Harmlosigkeit, ist gerade die Gefahr. Würde er jetzt von dieser Selbsthilfe Gebrauch machen, dann wäre er genau den Weg Adams gegangen. Jesus wird es nicht tun. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Jesus hat ihn durchschaut, den Teufel. Und jetzt merkt ihr, den Zweifel am Wort Gottes besiegt Jesus durch die Berufung auf das ganze Wort. Wie ich es gerade vorhin gesagt habe. Ja? Auf das ganze Wort, es steht geschrieben. Und das ist die Siegeswaffe, mit welcher Jesus den Feind schlägt. Es gibt keine andere Waffe, aber diese erkämpft den Sieg. Deswegen hat der Teufel nichts anderes durch die moderne Theologie im Sinn, das Wort Gottes auszuhebeln. Zeitbedingt. Das darf man doch nicht so sehen. Das war damals, natürlich. Aber doch heute nicht. Da müssen wir uns doch nach den Gesichtspunkten der Welt richten. Die müssen wir doch auch irgendwo ein bisschen mit reinziehen. Und schon sehen wir, dass dann bestimmte brisante Themen, Abtreibung, Homosexualität etc., für diese Leute, die das Wort Gottes so mit dem Messer sezieren, kein Thema ist. Aber für die, die das Wort Gottes als Ganzes nehmen, alles als Wort Gottes, für die wird es dann zum Problem und zur Not. Das macht aber nichts. Hat auch niemand gesagt, dass wir nicht ohne Not durch diese Welt hindurchgehen. Der Apostel Jakobus, der sagt, widersteh dem Teufel, so flieht er von dir. Wie meint er das? Er sagt, lass dich nicht mit dem Teufel ein. Man muss sich auf Gottes Wort berufen. Dagegen kommt der Teufel nicht an. Er muss sich zurückziehen. Gott sei Dank, diese Siegeswaffe Jesu ist auch für uns vorhanden. Wer Epheser 6 kennt, der weiß, wir haben nur Abwehrwaffen und eine Angriffswaffe. Und die ist? Das Wort Gottes. Ja? Nur eine und es reicht. Mit dem Wort Gottes hat Jesus gefochten und auch wir werden nichts anderes den Teufel besiegen als mit dem Wort Gottes. Deswegen macht er das Wort Gottes madig. Merkt ihr die Taktik? Dann hat ein evangelischer Christ, wenn er das Wort Gottes nicht mehr hat, was hat denn der dann? Ein Griff ins Klo. Mehr hat er nicht als seine schönen, netten Gedanken. Das ist leider das. Die Katholischen haben da noch ihre Konzilien und. Ja, aber der Evangelische hat nichts mehr als die nackte Verzweiflung und seine dummen eigenen Gedanken. Und das ist ja gerade die Not bei vielen Christen heutzutage. Man sucht die Events, ja, man sucht Gemeinschaft, das ist ja auch gar nicht falsch. Ich will gar nicht sagen, dass das alles falsch ist. Aber wenn mein Christsein nur noch von einem Event hoppend zum anderen ist, oder der Gottesdienst wird zum Event herunterdegradiert, dann habe ich schlechte Karten. Weil ich dann permanent mir diesen, wie soll ich sagen, Kick holen muss, ohne den ich gar nicht mehr rauskomme. Das Wort Gottes allein reicht. Und mit diesem Wort Gottes wollen wir auch dem Teufel begegnen. Das ist ja das Kennzeichen der Christen eigentlich über die ganzen Jahrhunderte gewesen, dass sie das Wort Gottes als solches gehabt haben. Und das geht heute auch vielen Evangelikalen verloren, weil sie einfach keine Bibelarbeit und kein Bibelstudium mehr machen oder respektive permanent auch in der Bibel lesen. Das ist das Geheimnis. Ein zweiter Punkt. Ich glaube, ich habe nur ein Bild. Jawohl. Und zwar Johann des Landes. Ihr seht das hier. Es gibt ganz viele Bilder, auch gerade über diese Versuchungsgeschichte. Der Teufel hier jetzt mit Hörnchen dargestellt, doch relativ deutlich zu erkennen. Ja, und das Brot liegt da rum und die Steine sind schon fast Brot geworden, ja, so wie das ausschaut. Und jetzt kommt diese Offerte dieses Mannes. Okay. Wir nehmen den zweiten Punkt, der Hochmutsweg der Beliebtheit. Und jetzt kommt der Feind von hinten. Ich nehme es einfach mal so. Wir haben hier diese drei Ebenen der Versuchung. Wir merken das. Einmal das Fleisch, dann das hochmütige Wesen und zum dritten die Machtfrage. Wo finden wir das in der Bibel? Kann mir das jemand sagen? Genau diese drei Punkte. 1. Johannes 1, 2, 15. Ja. Das sind die Charaktereigenschaften, die hier das fleischliche Wesen angeht. Fleischeslust, hoffärtiges Leben und ja, die Machtfrage. Also das sind diese drei. Und genau auf diesen drei Ebenen kommt der Teufel Jesus jetzt entgegen. Das erste, das Brot, fleischlichen Bedürfnisse. Jetzt kommt der Hochmutsweg der Beliebtheit. Ich würde einfach sagen, der Feind kommt jetzt von hinten, durch die Brust ins Auge. Gar nicht so, wie soll ich sagen, im ersten Moment erkennbar. Wir lassen jetzt einmal den Teufel als Werbefachmann zu Wort kommen. Er hat einige Vorschläge. Er nimmt Jesus mit, klettert mit ihm auf das Dach hoch, auf das Tempel, 10 Meter hoch. Wow. Und das ist eine Riesenhütte. Und dort oben stehen sie beide und gucken runter. Und dieser Platz davor ist ja bevölkerungsreicher, geht es ja gar nicht. Jeden Tag Opfer. Da war immer das ganze Volk halb versammelt auf diesem Platz. Und jetzt kommt dieser pfiffige Werbefachmann, der Personalmanager, und sagt zu Jesus: Du, wenn du dich da jetzt runterstürzt, wie so beim Bungee-Jumping, dreifache Schraube, Auerbach-Salto noch dazu, und unten, wenn du dann ankommst, sind die Engel da und halten dich auf. Was meinst du? Das wird doch ein Gaudi. Das wird doch ein Spektakel sein. Weißt du? Und wenn du das machst, dann hast du überhaupt keine Probleme mehr. Die Menschen werden alle dir zu Füßen liegen. Und wenn wir in Bremen wären und du hättest es vom Dom runter gemacht, oh, dann könntest du auch ein dreifaches Salto machen. Bis du unten bist, reicht's gut. Und dann die Engel. Ha du, und nachher ins Weserstadion. 40.000 Leute, die jubeln dir zu. Also, was willst du mehr? Genau das ist doch das. Lass dich hinab. Dieser Teufel hat Ahnung von Public Relations. Der hat Ahnung von effektiver Werbung, kann man fast sagen. Der weiß genau, worauf es bei den Leuten ankommt. Lass dich hinab. Und dann werden die Leute sagen, du wärst vom Himmel gekommen. Dann findest du Anerkennung. Und dann ist das mit dem Sohn Gottes doch überhaupt kein Thema mehr. Das werden die dir locker abnehmen. Lass dich hinab, die Sache ist doch ungefährlich. Es steht ja geschrieben, dass Gott seine Engel sendet und dich auf den Händen tragen wird, dass du keinen Anstoß nimmst. Wie? Steht das da? Nein, steht nicht geschrieben. Sondern es steht da, er hat seinen Engel befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen. Auf deinen Wegen, auf den Wegen Gottes, da wird er uns führen und leiten. Aber auf den Wegen der eigenen Wahl, da wird er uns, da können wir nicht mit ihm rechnen. Und Jesus sagt dann, wiederum steht geschrieben, du sollst Gott, den Herrn, nicht versuchen. Der Vorschlag des Teufels hieß, Gott versuchen. Es gibt ja viele Arten dieses teuflischen Versuchens. Lass dich hinab. Wir merken nicht, das ist so. Lass dich hinab, so sagt man vielleicht zu einem geretteten Trinker, du ein Gläschen. Das macht doch nichts aus, komm. Das wirst du schon vertragen. Ein Glas ist kein Glas, ist doch keine Sünde. Lass dich hinab. So spricht auch der Teufel zu einem Verkündiger vielleicht des Evangeliums. Also, weißt du, wenn du so scharf und entschieden predigst, da kriegen die Leute Gänsehaut und laufen davon. Da hast du bald leere Bänke. Willst du das? Nein. Du möchtest doch auch Anerkennung. Unmöglich. Sei doch so gut. Man soll doch nach der Bibel leben, natürlich. Aber solche Forderungen, das hält doch keiner aus. Und die Versuchung gaukelt er uns vor, du, es kommt doch viel mehr Gutes dabei raus, wenn du das ein bisschen schön mattiert anpasst. Denk doch dran, was die hören wollen. Die Politiker machen es doch auch so. Da wirst doch du dir ein Scheibchen abschneiden können, oder? Zeitbedingt. Sei klug, lass dich hinab. Lass dich hinab, sagt der Teufel. Und bringt einen Bibelspruch zum Beweis, dass die Sache gut und harmlos ist. Göttlich und biblisch. Sei auf der Hut, das fromme Mäntelchen ist ganz besonders gefährlich. Hüte dich, wenn der Teufel mit der Bibel in der Hand kommt und vor dich hintritt. Jesus braucht doch keinen Werbefachmann, keine Vermarktung. Er wusste genau, mein Auftrag ist nicht die große Show, sondern das Kreuz. Und da sind wir wieder beim Kreuz. Genau das, was die Welt hasst. Ja? Und auch die frommen Christen hassen das Kreuz. Seine Mission war nicht der Thron, das wird, sondern die Sündenfrage am Kreuz. Die Machtfrage wird in zweiter Instanz geklärt. Aber dort musste die Sündenfrage geklärt werden. Und ein dritter Punkt, jetzt muss ich schnell schauen, ich glaube, ich habe noch ein Bild. Ja. Hier sehen wir das Ganze, nicht? Ist man auch wieder von Doré. Denn das sind alles ältere Bilder. Ja, nicht? Er steht dort oben und jetzt zeigt er ihm die ganze Pracht und Herrlichkeit. Legt sich letztendlich Jesus zu Füßen, wenn man es fast so sagen wollte. Ja? Jetzt greift der Versucher die letzte Versuchung und jetzt kommt er von der Seite. Der Teufel kommt als großer Gönner. Ja, das ist doch richtig gut. Ne? Führt Jesus auf einen hohen Berg und da spricht er, ja, das alles, guck dir doch mal das alles an. Und weißt du, wenn man mal in den Alpen war oder du stehst irgendwo an einem See, wo du das Wasser sich spiegelt und dort hinten geht es die Berge hoch und du siehst das Panorama und alles spiegelt sich in einem glatten See, da kannst du stehen und dieses Panorama aufsaugen. Ja, das ist schon was. Also ich will gar nicht sagen, dass das nichts ist. Aber diese Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit, das alles will ich dir geben. Der Vater spricht aber etwas anderes. Was spricht er denn? Heische von mir, so will ich dir die Völker zum Erbe und der Weltenden zum Eigentum geben. Die Sünde ist blind, sie will weggeben, was ihr nicht gehört oder was sie nur durch Missbrauch besitzt. Der Teufel sagt, alles will ich dir geben. Das ist es ja, was Jesus wollte, die Welt zurückerobern. Die Welt aus der Herrschaft des Teufels herausholen und wieder zur Königsherrschaft zurückführen. Und jetzt wird ihm die Welt angeboten. Da soll er da nicht hingreifen. Am gefährlichsten ist es, wenn der Teufel uns statt des Kreuzweges einen leichteren Weg vorgaukelt, als wir ihn gehen sollen. Nein, Jesus greift nicht zu. Er weiß, dass er die Herrschaft über die Herzen der Menschen nur durch das Kreuz bekommt. Er weiß, dass er nur durch Leiden und Sterben ans Ziel kommt. Der Weg, den der Teufel ihm hier anbietet, ist leichter. Es ist der Weg ums Kreuz herum. Aber der Weg des Kreuzes ist der Weg Gottes. Und deswegen sagt er dem Teufel jetzt, guter Freund, heb dich weg. Du sollst Gott anbeten und deinem Herrn und ihm allein dienen. Ja, konnte der Teufel Jesus überhaupt alle Reiche wirklich geben? Das wollen wir doch mal in Frage stellen. Nein, das konnte er nicht, denn die Welt gehört ihm gar nicht. Sie gehört Gott, Jeremia 27,4. So spricht der Herr Zebaoth, ich habe die Erde gemacht und die Menschen und Vieh, so auf Erden sind durch meine große Kraft und meinen ausgestreckten Arm, und ich gebe sie, wem ich will. Nicht der Teufel. Ja, und schon haben wir müssen die Gesamtheit der Schrift sehen. Dann sehen wir, wie es klar und deutlich ist, der Teufel hat kein Recht, die Herrschaft über diese Erde zu vergeben. Sie gehört Gott letztendlich selber oder unserem Herrn Jesus. Er hat die Herrschaft nur angemaßt. Und so beweist der Teufel, dass er was ist? Der Lügner von Anfang an. Bei Jesus heißt es, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Hier haben wir gerade das Gegenteil, der Lügner von Anfang an. Ja, und wir merken jetzt, diese Versuchungsebenen, wenn man sie so transparent macht, bei uns doch überall auch durchschimmern. Wer möchte schon das Kreuz? Da wollen wir doch alle einen Bogen drumherum machen. Ja, es ist doch so. Das ist doch so. Das ist unsere Art. Und so viel er schon gelogen und betrogen hat von Adam und Eva im Paradies. Oh ja, so findet er heute auch immer noch Leute, die sich betrügen lassen. Es sieht nicht nur so aus, als ob der leichtere Weg zum Ziel führt. In Wirklichkeit führt dieser Weg des Teufels nicht zum Ziel, aber weg vom Kreuz. Das ist das Geheimnis dieser Versuchung. Es hat Weltreiche gegeben, Nebukadnezar, Alexander der Große, Cäsar, Napoleon. Was sagt Napoleon auf der Insel Elba? Alexander, Cäsar und ich haben drei Weltreiche gegründet durch die Macht des Schwertes. Und sie sind alle zusammengebrochen. Jesus aber hat das Reich gegründet auf Liebe und das besteht und wird bestehen bleiben. Jesus ging den rechten Weg, als er dem Teufel alles ablehnte, ihm zu folgen. Wenn es auch der schwere Weg war, aber es war der rechte Weg. Und wir sehen, am Ende kann er getrost und guten Gewissens ausrufen, es ist vollbracht, er schreit. Er schreit es, da heißt es im Griechischen. Ja? Der Kreuzesweg ist der Weg zur göttlichen Macht und Herrlichkeit. Es geht immer vom Kreuz zur Krone, nie umgekehrt. Und wir wollen es aber gerade umgekehrt. Wir wollen die Krone ohne Kreuz. Und damit sind wir auf dem sogenannten Holzweg. Er hat das Ziel erreicht. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Aber nicht aus Teufelsgnaden, sondern aus Gottes Gnaden um des Kreuzes willen. Der Feind versucht uns einzureden, den leichten Weg und das Kreuz zu meiden. Lass dich nicht verführen. Und wenn wir in die Endzeit denken, dann wir sind mitten dabei, dann sehen wir Matthäus 24, dreimal, wie Jesus dann immer wieder sagt, und diese Dinge und so weiter, die kommen alle möglichen Sachen da auf uns zu, nicht die Welt stürzt zusammen und Hungersnot und dies und jenes. Dann sagt er dreimal, lasst euch nicht verführen. Immer wieder getoppt. Immer wieder noch, beim dritten Mal kommen viele Christus hin. Ja, es werden viele verführt. Lasst euch nicht verführen. Und wenn man die Schliche des Teufels jetzt in dieser Weise einfach einmal aufgegliedert hat, dann ist man gewappnet. Und gell, jetzt denkt nicht so dran, dass man sagt, ha, so, jetzt haben wir das Seminar hier mitgemacht, jetzt passiert mir überhaupt nichts mehr. Ich habe ja meine Schubladen und da habe ich das abgelegt. Der hat mir sogar so aus dem Internet was, PDF-Datei, und das lege ich da ab und da kann mir nichts mehr passieren, ich meine Rückversicherung. Nein. Nein und nochmal nein. Wenn wir nicht auf der Hut sind. Deswegen sagt doch Jesus nicht, lieg ruhig dahin und so weiter, kannst ruhig schlafen. Wachet und betet. Wachet und betet, dass uns der Teufel nicht auch solche Fallen stellt. Und das kommt ganz schnell. Gar nicht da, wo man meine, dass es ist. Ja, wir sind alle angefochten und wir sind alle versucht, jeder auf seiner bestimmten Ebene. Und da dürfen wir gewiss sein, die Versuchungen kommen. Aber wir sind mit dem Sieger verbunden. Das ist doch das Gute. Und deswegen werden wir auch da Sieg bekommen, dort wo die Anfechtungen und die Prüfungen da sind. Amen. Amen.